Heilmittel gegen Krebs finden oder Wale retten oder die Armut der Welt abschaffen. Und dann sind wir hier auf der Jugendkonferenz zusammen und sagen, das Allergrößte, was du in deinem Leben machen kannst, ist, wenn du an deinem ganz, ganz kleinen Platz, wo du lebst, von Jesus gebraucht wirst. Wenn du ein Stück des Reiches Gottes bist, im Berufsleben oder wo du bist. Jetzt muss ich noch mal sagen zu der Jugendkonferenz Weltmission, wir selber wurden ja geführt und sind so immer weitergegangen. Es hat mich durch all die Jahre hindurch immer überrascht. Wir hatten ja großartige Referenden und Missionsfachkräfte und so weiter. Das Interessante war, dass das größte Interesse der jungen Leute immer darauf lag, wir wollen Bibelwort hören. Also eine Bibelkonferenz, wenn ich auch so denke, was ihr da heute mitgenommen habt, ist toll, auch noch Fachvorträge und Seminare und so weiter besucht, aber das ist ja in der Tat ganz toll, dass man hier neben der Missionsausstellung und so weiter biblisch einfach wieder auf Vordermann gebracht wird. Ich selber habe heute mit zuhören können und bin reich beschenkt worden durch all das, was ich gehört habe. Es ist ja interessant, wenn wir die Bibel aufschlagen und hören, hoffentlich ist es bei dir auch so in deinem Bibelkreis, in dem du bist. Die Bibel ist nie langweilig. Also wenn es langweilig wird, dann hast du alles falsch gemacht. Das Bibelwort ist immer so, dass einem der Hut hochgeht, dass man sich erregt. Das ist sogar oft anstößig. Da gibt es hitzige Diskussionen. Also da trifft man manchmal Leute, die sagen, oh, ich will die Bibel nicht so nehmen. Das stößt sich mit meinen Überzeugungen. Das heißt immer, hoffentlich, die Bibel muss sich stoßen mit meinem Denken. Die passt sich doch meinem Denken nicht an. Das wäre ja furchtbar, wenn die Bibel das erzählen würde, was sie eh schon weiß. Sondern ich will immer wieder hinhören in meiner stillen Zeit. Herr, jetzt will ich heute was entdecken, was mir völlig neu ist. Und ich muss sagen, ich bin ja ein alter Mann geworden, dass das dauernd ist beim Bibellesen. Und in eurem Bibelkreis stimmt was nicht, wenn ihr nicht jedes Mal sagt, wir haben ganz Neues im Wort Gottes gefunden und entdeckt. Ich spreche gern mit Leuten, die sich bewusst als gottlos oder Nichtchristen bezeichnen. Man trifft ja dauernd in Massen solche, kennt sie von der Schule her. Und ich gehe dann mit der ganzen Leidenschaft ran und möchte denen etwas von Jesus sagen. Und da denke ich, ach neulich wieder so einer, wo dann sagt, also hör mal auf, jetzt lass mal. Also mit einem Jesus kannst du mir wegbleiben. Und mit der Bibel kannst du auch wegbleiben. Ich gestehe dir gerne zu, Jesus war ein großer Menschenfreund. Jesus war edel, hilfreich und gut. Und dann sage ich immer, das war er ganz bestimmt nicht. War er ganz bestimmt nicht. Ein edler Mensch, ein Menschenfreund und ein guter Mensch kann nie solche Hammersätze sagen, wie sie Jesus gesagt hat. Ja, welche denn zum Beispiel? Ich und der himmlische Vater, der lebendige Gott, wir sind eins. Wer hat das je sagen können? Das hat kein Kaiser Nero gesagt, kein Napoleon, kein Bismarck, kein Adolf Hitler, kein Lenin. Und da stehen lauter solche Sätze in der Bibel drin. Die sind so ungeheuer, das kann überhaupt gar kein Mensch sagen, wenn er nett und gut sein will, wenn er nicht, ja, selbst wenn er noch Selbsteinbildung hat und maßlos sich übersetzt, was steht denn da noch drin? Wer mich sieht, der sieht den Vater im Himmel. Ich bin das Licht der Welt. Also nicht die Wissenschaft und nicht die Vernunft. Ich bin das Licht der Welt. Wer kann denn so reden? Kein Mensch kann so reden. Ich bin die Wahrheit. Stell dir mal vor. Ich bin die Wahrheit. Hat der Pilatus ja gelacht als Gouverneur. Also was will denn der? Ich bin die Wahrheit. Da kann ja jeder kommen. Der steht als Gefangener vor ihm. Ich bin die Wahrheit. Und dann ist ihm das Lachen vergangen. Und das Interessante ist, wenn man diese Hammersätze von Jesus einmal hört, da gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Man sagt, ich will von dem ganzen Gruß nichts mehr wissen, das ist überspannt, das ist wahnsinnig, das ist verrückt. Oder man sagt, das ist wahr. Aber ein Mittelding gibt es nicht. dass man Jesus eben für so einen edlen Menschen hält, das geht überhaupt nicht, weil Jesus uns zur Entscheidung herausfordert und auch mit dem Wort, das mir auf den Nägeln brennt. Ich habe es ein paar Mal heute schon gehört in den anderen Bibelarbeiten, wo ich drin saß, aber ich meine, wir sollten uns mal Zeit nehmen, darüber noch nachzudenken. Johannes 15, Vers 5 sagt Jesus, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Nochmal, sowas Freches, sowas Anstößiges hat nicht mal der Mao gesagt in China. Es gab viele Leute, die den Mund sehr voll genommen haben. Diktatoren und Erfinder und Entdecker und was weiß ich alles. Aber so wie Jesus sagt, ihr könnt ohne mich nichts tun. Das ist zunächst einmal ein ungeheuerliches Wort. Und wenn wir die Augen aufmachen, müssen wir sagen, das stimmt doch überhaupt nicht. Millionen und Abermillionen Menschen, die leben ganz vergnügt ohne Jesus. Geht doch ganz gut. Und das seit Jahrhunderten. Und was wurde in dieser Welt nicht alles getan ohne Jesus? Da wurden Pyramiden gebaut, da wurden große Völkerwanderungen gemacht, da wurden Staaten gegründet, Königreiche aufgebaut, da wurde Wissenschaft gemacht und da wurde geforscht und da war Kunst, alles ohne Jesus. Das sprengt jetzt unser Thema und ich will das gar nicht bis zum Ende ausführen, aber ich kann nur sagen, es sieht auch dementsprechend in unserer Welt aus. Die Probleme dieser Welt sind nicht mehr lösbar. Eine Welt ohne Jesus, die keine Hoffnung und keine Zukunft mehr hat. Die Menschen haben in ihrem Herzen noch die Sehnsucht nach Ewigkeiten. Sie finden die Ewigkeit nicht. Sie ahnen etwas von Gott und sie finden Gott nicht mehr. Sie haben Geld in Hülle und Fülle in der Gesellschaft, aus der wir kommen. Und sie finden doch keinen Frieden und kein erfülltes Leben. Sie gehen am wichtigsten ihres Lebens vorbei. Darum erlaubt mir das, da könnt ihr weiter drüber nachdenken. Eine Welt ohne Jesus, mit einem Riesenprogramm. Aber da sagt ja Jesus zu wem? Zu seinen Jüngern, zu seinen Fans, zu seinen Anhängern, zu den Allertreuesten, die mit ihm waren. Also Petrus und Johannes und Lukas und wie die hießen. Ja, war denn da überhaupt die Gefahr, dass sie was tun? Ohne Jesus. Also die Christen, die Treuesten, die Bibelleser, tun die denn wirklich etwas ohne Jesus? Offenbar ja. Das ist eine ganz, ganz große Not, dass wir alle in Gefahr stehen, Dinge anzupacken ohne Jesus. Ich habe mir das vorgestellt, wer da heute durch diese Hallen durchläuft und das sieht, da braucht man tüchtige Leute und dann setzt er sich so ein und sagt, ich könnte das ja ganz gut machen. Ich wäre ja dafür geeignet. Und dann prüft er sich noch ein bisschen, fragt ein paar, bin ich gut? Und dann die Kameraden vom Jugendkreis, ja doch, du bist schon gut, du kannst gut Englisch und so, melde dich doch mal. Und das Entscheidende ist, ob Jesus dabei ist. Denn das ist in unseren Kirchen eine ganz tragische Sache. Die Kirchen haben ein ganz tolles Programm, die machen super Jugendarbeit. Und an vielen Stellen geht das ohne Jesus. Es werden tolle Lieder gesungen, wird Programm gemacht. Es gibt sogar Predigten ohne Jesus. Predigtvorbereitungen, Theologie ohne Jesus. Vielleicht noch in der Spur kommt das vor, aber nicht mehr wirklich. Ihr könnt doch nichts ohne mich. Doch, die können das ganz gut. Ich erinnere mich aber, wo wir einen großen Holzlaster ausladen mussten und ich bin da nicht so stark mit den Muscheln und da hatten wir einen dabei, der hat unheimlich zupacken können. Aber da war es uns immer eine Ehrensache. Wir sagen, wir wollen nicht warten, bis der kommt und die schweren Klötze runterhebt. Wir wollen es mal selber probieren. Es hat nicht funktioniert. Aber es gibt ja bei uns immer so diese Versuche. Wir wollen es mal probieren. Ich will da Jesus gar nicht bemühen. Ich kann es doch selber. Ich kann es doch selber. Ich will das mit eigener Kraft mal machen. Dass ich da Jesus Freude mache, damit er sich freut. Und ich mache das mal ohne ihn. Du, da gibt's Dome, die gebaut wurden und da kommt Jesus nicht mehr drin vor. Da gibt's Diakonie und Sozialarbeit, die ist noch christlich, vielleicht gut kirchlich, aber Jesus kommt nicht mehr vor. Da werden ganze Programme gemacht, alles, alles ganz munter und fröhlich. Bei uns kann jeder mitmachen. Sag, komm nur rein, du darfst alle mitmachen. Und am Ende wundert man sich, dass das nicht funktioniert. Und da hat Jesus seine Leute gewarnt und er gesagt, du, ich will euch mal treffen an dieser Stelle. Es funktioniert nicht ohne mich. Es funktioniert nicht ohne mich. Ich bin ja da ein gebranntes Kind. Das mit der Jumiko hat irgendwo auch mit meiner Lebensführung zu tun. Ich habe mein Studium ganz schnell gemacht, dann Heidelberg-Tübingen. Mit 22 Jahren hatte ich meine Theologie im Kasten und ich wollte in die Mission. Und da gab es sowas wie Jumiko überhaupt nicht. Und ich bin damals zu der ersten Missionsgesellschaft gegangen, die ich kannte, die größte, die es gab in der Schweiz, und war 7 Tage im Einführungskurs, dann wurde mir erklärt, wir brauchen keine Missionare mehr. So war das 1961. Und ich war wie schockiert, Herr, du hast mich gerufen, es war mir seit früher Jugend klar, der Herr hat mich in die Mission gerufen, warum lässt mich Gott gegen die Wand laufen? Dann kam ein guter Freund und hat gesagt, du, wir brauchen in Württemberg auch Missionare. Ein dummes Geschwätz, ich will in die Weltmission nach Übersee. 40 Jahre lang. Ich habe gebrannt für die Weltmission und durfte nicht gehen. Gesundheitlich hätte ich es geschafft. Die Türe ging nicht auf. Und ich bin der festen Überzeugung, da hat Jesus zugehalten. Und das kannst du genauso erleben. Weißt du, das geht nicht so, wie man sich sonst von der Stelle bewirbt. Aber das wirst du in allen Dingen mit Jesus erleben. Der behält sich vor, dass er als Chef sagt, wohin die Reise geht. Und jetzt noch einmal was Wunderbares passiert. Wenn ich heute als alter Mann mein Leben zurückdenke, sage, hätte meine Lebensberufung wunderbarer laufen können, als so, wie der Herr mich geführt hat, aus der Gemeinde heraus. Mit unserem Werkhilfe für Brüder und christlichen Fachkräfte sind wir vielleicht ein Zentrum der ganzen Weltmission. Bei uns laufen die, aus allen 120 Ländern der Welt laufen die Fäden zusammen. Wir hören von überall Kontakt mit den vielen Missionen. Und das hat Gott alles geschenkt und gemacht, wenn ich ihn mal machen lasse. Deshalb möchte ich dich einfach warnen. Du musst wirklich anerkennen, dass Jesus dich führt wie einen blinden Gaul. Der sieht nicht, wo es da weitergeht und wo das richtig geht, sondern ich will doch von dir abhängig werden. Ich will einfach Schritt für Schritt gehen. Ich will offen sein. Und Herr, wenn du das auch ganz anders machst, als ich mir das zusammenreime oder wie das sein soll, dann will ich hören und darum will uns Jesus verletzen. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Du bist auf Schritt und Tritt drauf angewiesen, dass ich dich führe und lenke und leite. Ein guter Freund von mir, Dr. Ajit Fernando, in Sri Lanka, Leiter von Jugend für Christus dort, fährt mich durch das Gewühl dieser Riesenstadt und ich sage, lieber Ajit, es hilft doch mir mal, wir sind vertraut jetzt miteinander, bei mir kannst du jetzt wirklich ganz offen reden, was machen wir Europäer denn falsch? Also bloß, dass jetzt keiner mehr im Saal denkt, er geht hinaus, um draußen die anderen zu lernen, wo es lang geht, denn die haben auch schon ganz viel entdeckt, wo man hinkommt. Die haben nicht erst mit uns kommt die Weisheit. Und dann sagt der Ajit, los, das kann ich dir ganz schnell sagen. Ihr als Europäer und besonders ihr Deutsche, ihr wollt alles ganz klar haben. Ein Programm und das zieht er durch und das funktioniert und so wird es gemacht und das ist erfolgreich. Und wir erleben, dass Reichsgottesarbeit von A bis Z eine Sache der Frustration ist. Da meint man dauernd umsonst und vergeblich und da weiß man nicht mehr weiter. Jetzt Hand aufs Herz. So geht es doch in deiner Jugendarbeit tatsächlich auch. Da willst du nicht drüber reden, weil du sagst, das sind lauter Pannengraden. Bei uns geht es rückwärts. Aber dass gerade Jesus dich dahin führt. Ich weiß noch, in meiner ersten Gemeinde, ich kam aus Stuttgart, ich habe immer gemeint, also wenn es da nicht in Mission geht, dann möchte ich wenigstens Jugendpfarrer werden. Und dann kam ich dort irgend so eine kleine Schwarzwaldgemeinschaft, da müssen wir mal richtig Dampf reinlassen, Jugendarbeit machen. Nach 3 Monaten kam niemand mehr. Ich bin runter und hab's Licht angemacht. Das Programm war super, eigentlich war alles super. Aber Jesus hat mich in die Wand laufen lassen. Diese Dinge sind, dass Jesus sagt, ohne mich kannst du es nicht. Ich hatte einen freien Abend und bin dann an die Bibellese gestoßen im Jesaja-Buch, wo Gott sagt, darum ward Gott ihr Feind und stritt wieder sein Volk Israel. Dass Gott wieder uns streitet und sagt, du, ich gebe dir's. Und ich weiß, wie ich damals am Schreibtisch niedergeknieten bin und sage, Herr Jesus, ich bin ganz leer, aber ich will jetzt mit dir warten, wie du weitermachst. Und wir haben später an der gleichen Stelle Bezirksbibelstunden mit 200 jungen Leuten gefeiert. Es war die Sache von Jesus. Da hat der Chef die Sache selber in die Hand genommen. Er braucht Werkzeuge, die er richtig in die Hand nehmen kann. Aber das macht er doch. Da hinten sitzt ein Mann, der war großer Mercedes-Direktor auf dem Balkan. Der ist nachher auch dabei bei diesen Älteren, die nochmal rausgehen. Der geht vor 3 Jahren nochmal auf den Balkan. Und der hat mich mal mitgenommen. Der hat keine Ruhe gelassen. Er hat, du musst mal runter in den vom Bürgerkrieg zerstörten Balkan. Und ich habe so etwas Schreckliches noch nie gesehen. Auf dem Höhepunkt des Balkankrieges in Belgrad 400.000 Flüchtlinge in der Stadt und niemand hat den armen Serben geholfen. Weil jeder sagt, oh, das sind alle Milosevic Leute und die muss man sowieso aushungern lassen. Und da habe ich es gemerkt, wie diese Leute da kaputt gehen. Und da waren ein paar Frauen, ein paar gläubige Frauen, die haben angefangen zu handeln mit Jesus. Die nannten ihre Aktion Lebensbrot. Und das war fantastisch. Die hatten von überall her Unterstützung aus der Welt und da kamen Pakete und da war gerade, wie wir dort waren, wurde die Rover-Fabrik von BMW in England aufgegeben. Da kam ein Anruf, könnt ihr die Werkstattkleidung brauchen? Da ist überall BMW drauf. Und so, alle Kleidung können wir brauchen. Kam ein ganzer Container und die haben die dann verteilt, die Flüchtlinge. Aber was mir am meisten Eindruck gemacht hat, wenn die großen Verteilungen waren in den Kirchen, da waren die Päckchen schon aufgebaut, die Lebensmittel, die Nudeln und was die alles bekommen haben, da stand so eine schlichte Hausfrau hin und sagt, ihr habt's unheimlich schwer. Und keiner kann euch helfen, was ihr durchgemacht habt. Ihr habt euer Haus verloren, ihr seid vertrieben aus eurer Heimat. Ihr wisst nicht wohin und jetzt ist Winter und es ist kalt. Niemand kann eure Sorgen abnehmen, niemand kann euch helfen. Aber Jesus, dem müsst ihr eure Sorgen sagen. Und bevor wir euch die Pakete verteilen, müsst ihr das wissen. Wenn euer Leben nicht in die Hand von Jesus kommt, ist alles vergebens, was er tut. Das muss die Mitte eures Lebens sein. Und mir war das jetzt so wichtig für unsere Missionsarbeit, wenn die ganzen Missionare, die draußen sind, ehrlich mal reden können, die sagen, oh, wir können es gar nicht nach Hause schreiben, die sind so oft am Ende und sagen, ich mache nicht mehr weiter. Das ist so schwierig mit der Sprache und mit den Missverständnissen und mit den bösen Verdächtigungen. Und dann kommen wir nicht an und dann werden wir als Fremde nicht geliebt. Und dann sind all die Schwierigkeiten da. Und dann denk doch dran, dass bloß Jesus uns den Sinn gibt. Ohne mich nichts. Ihr könnt nichts tun ohne mich. Es gilt für uns in unseren Arbeiten daheim. Wir haben früher schon gern das Lied gesungen, vielleicht singt das noch. Ohne dich, wo käme Kraft und Mut mir her? Ohne dich, wer nehme meine Bürde, wer meine Last? Ohne dich zerstieben würde mir im Nu Glauben, Hoffen, Lieben, alles, Herr, bist du. Ohne Jesus hat's überhaupt gar keinen Wert. Und deshalb kann man sich Ziele im Leben setzen, wie man will. Man kann sagen, da ist toll, reich zu werden, Ehre zu haben, eine gute Position zu kriegen. Manche sagen, ich wäre, gab mal einen Vater, der sagte, meine Tochter muss Weltmeisterin im Schlittschuhlaufen werden. Der hat seine Tochter genannt nach einer berühmten Weltmeisterin im Schlittschuhlauf und sagt, damit ich einmal über die prominente Zeugnis von Jesus geben kann. Also ein Quatsch. Ich will in der Welt Ehre gewinnen, um Jesus Ehre zu machen. Du kannst Jesus bloß ehren auf die Weise, sagt Jesus, in meinem Leben geht's drunter und drüber. Ich mache so viel falsch. Ich bin ein schwacher Mensch mit allen Mängeln und Fehlern. Wie es ganz offen im Neuen Testament von den Jüngern Jesu erzählt wird, die ganz schwache Leute waren. Aber Jesus hat sie gerufen und hat gesagt, ohne mich klappt nichts, läuft nichts. Und mit Jesus läuft ungeheuer viel. Und das ist der Grund, warum man sagen kann, wo du auch bist. Dein Leben hat ganz, ganz wunderbare Chancen. Es geht nicht um Geld und nicht um Einfluss, um Reichtum, da geht es gar nicht um Großes in den Augen der Welt. Aber was in den Augen Gottes groß und bedeutsam ist das Wichtigste, was wir brauchen. Also wir hatten zuerst ein ungeheures Wort, dann haben wir gesagt, ein verletzendes Wort, wo Jesus seine eigenen treuesten Leute verletzen will, ganz bewusst verletzen will. Sag du, es läuft nichts ohne mich. Und das ist in deiner Gemeinde so. Wenn wir nicht ihn, Jesus, so suchen, dass er wirklich der Chef unseres Lebens ist, damit wir ringen, Herr Jesus, jetzt musst du auch durch die Andacht, die ich halte, du musst das, deine Worte müssen da sein, die du mir in den Mund legst. Sonst hat es keinen Wert bei dem Besuch. Du musst reden, sonst hat alles keinen Sinn. Du musst in meinem Leben das Steuer übernehmen. Ich will nichts Eigenes mehr. Da sind wir bei dem Nächsten. Das ist ein mutmachendes Wort. Ein mutmachendes Wort. Also, wenn jetzt ein Kritiker da ist, sagt er, jetzt ist genug, jetzt hast du genug von Jesus geredet und immer diese dogmatischen Dinge. Es geht doch gar nicht so um diese frommen Dinge. Ich bin ein Mensch der Tat. Und wir wollen jetzt mal von Taten reden und da brauchen wir das ganze fromme Zeug nicht. Hauptsache ist, dass ein guter Kerl gute Taten tut. Sagen wir, okay, tun wir gute Taten. Wollen wir drüber reden, was wir tun? Wer ein wenig sich auskennt heute im Dienst in der dritten Welt, dem vergeht es. Wir sind oft zusammen mit den Vertretern von unseren christlichen Fachkräften, da sind wir zusammen dann mit der Welt UNICEF und wie die alle heißen, Ärzte ohne Grenzen und so weiter. Ihr müsst wissen, was die Hilfe in der Welt angeht, ist heute eine ganz große Ernüchterung da, dass alle Leute sagen, wir wissen nur so viel, was wir bis jetzt gemacht haben, war nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein. Es gibt sogar welche, die sagen, vielleicht haben wir mehr geschadet als genutzt. Mit all der Hilfe, die kommt, mit den Lebensmittellieferungen, damit haben wir die einheimische Landwirtschaft kaputt gemacht, die Korruption wurde gefördert, die ungerechten Strukturen. Wer weiß denn heute noch, in dem Bürgerkrieg in Somalia, wo sind denn eigentlich die richtigen Leute, die man fördern muss? Kann es da überhaupt so was geben wie Demokratie? Das ist eine ganze Ernüchterung. Jetzt macht mal Taten. Welche Taten denn? Was wollt ihr denn tun? Und da sagt er, das hat doch gar keinen Wert. Und es sind doch alle gescheitert. Die ganzen riesigen, teuren Aktionen der Weltgesundheitsorganisation, der AIDS-Prävention, weil die Leute auf den alten Spuren des Ahnenglaubens weitergehen. Mensch, wenn unsere Mitarbeiter da alles schreiben und dann richtig mal den Frust rauslassen und sagen, es hat doch gar keinen Wert. Da ist jetzt der Dr. Kugler wieder zurückgekommen, der hat 3 Jahre AIDS-Prävention versucht, in den Gemeinden zu machen. Nein, die Hurerei macht alles kaputt. Und schon in der Jugend fängt das an und sie infizieren sich, weil sie alles wissen im Kopf, wie man vermeiden könnte, aber sie wollen die höchste Lust und dann ist alles umsonst. Es hat doch alles gar keinen Wert mit den Taten. Was wollen wir denn noch tun? Wie können wir denn überhaupt noch was tun in der Entwicklungshilfe? Wir haben mit unserem Werkhilfe für Brüder ein ganz tolles Lehrkrankenhaus in Nyankunde, im äußersten Osten des Kongos, aufgebaut. Das war ein Musterkrankenhaus. Die Bundesregierung hat die gesamten Mittel zur Verfügung gestellt. Viele Millionen D-Mark waren das damals. Und dann kamen die schrecklichen Bürgerkriege. Das ganze Krankenhaus ist verwüstet bis zum Letzten. Wenn sie es wenigstens noch geklaut hätten, um es einzusetzen, nur kaputtgeschlagen, damit den Leuten dort nicht mehr geholfen werden kann. Wenn man den ganzen Irrsinn ansieht, man mit Mühe, da haben wir Leute rausgeschickt, Architekten, die aufgebaut haben. Mensch, Taten tun, wo Afrika jedes Jahr tiefer in den Abgrund rutscht, trotz aller Hilfe. Wo willst du denn etwas tun? Was kann ich denn tun überhaupt? Was soll denn noch bleiben? Und was soll denn noch Wert haben? Und das ist erstaunlich. Die größte Tat, die du tun kannst, ist, dass ein Mann von Jesus ein neuer Mensch wird. Das ist die größte Revolution, dass er von der Korruption frei wird, dass er nicht mehr stiehlt, dass er nicht mehr lügt, dass er ein guter Nachbar ist, ein treuer, verlässlicher Familienvater. Und die einzige Kraft, die in der Welt Veränderung des Menschenherzens schafft, ist Jesus und durch sein Evangelium. Neue soziale Verhältnisse können nur geschehen, wenn Jesus verändert, wie kann Bürgerkrieg beendet werden, indem Menschen sich versöhnen über die Grenzen hinweg? Haben die Erweckten in Ostafrika gemacht nach dem Mau Mau Aufstand, den furchtbaren Auseinandersetzungen, wo 10.000 Christen umkamen. Wann haben die bibeltreuen Jesus-Leute diese schreckliche Mörderei des Krieges beendet? Da kann man viele Beispiele davon sagen. Du, das ist überhaupt ganz interessant. Taten, die kann nur Jesus wirken. Da waren Leute, wie ein Missionar, der war eigentlich ein bisschen frustriert, der wollte nach China gehen. Übrigens, alle prominenten Missionare, die wollten zuerst wo ganz anders hingehen, als sie nachher Jesus gesandt hat. Das war dieser bekannte Livingston, der größte Afrika-Pionier war. Und es gab überhaupt keinen so, der diesem Elend der Sklaverei ein Ende gesetzt hat, wie dieser Livingston mit seinem ganzen Lebenseinsatz. Ein Brennender für das Evangelium. Und da ist eine Tat geschehen in Afrika. Man muss das einmal wirklich sehen. Sind Tübinger da? Das ist ja deren Dingen von Tübingen. Da ist ein Bauernjunge aus deren Dingen rausgezogen. Der war der erste Missionar in Ostafrika, Ludwig Krapf. Der war Jahre in Afrika, hat Schreckliches erlebt. Seine Frau verloren, Fehlgeburten, Kinder sind gestorben. Der ist heute noch am alten Hafen von Mombasa. Die meisten sind ja als Touristen dort da und drunten. Guckt euch mal genau am alten Hafen. Ein Riesendenkmal für den Ludwig Krapf. Er hat keinen einzigen zu Jesus geführt. Sah eigentlich aus wie ein Unternehmen, das gescheitert war in vielen Jahren. Und heute gibt es in Kenia kein Kind in der Volksschule, egal in welchem Dorf in Kenia, das den Namen Ludwig Krapf nicht kennt. Weil er für Kenia, für die Swahili-Sprache, so Wahnsinniges geleistet hat. War ein Jesusmann. Im Korntal ist er gestorben auf den Knien. Wisst ihr, was seine Herzenseinstellung war? Herr Jesus, brauche mich, auch in den praktischen Dingen, gebrauche mich. Wir trennen gar nicht Geistliches und Praktisches. Aber es muss durch Jesus hindurch geschehen, anders hat es doch überhaupt gar keinen Wert. Taten tun. Wenn man heute sieht, wie in der dritten Welt da große christliche Kirchen sind, das ja oft mit vielen Millionen Menschen, etwa auf Sumatra, da waren die Kopfjäger. Das ist ja sowas Furchtbares, wenn die Menschen gemordet haben, die Köpfe abgeschnitten haben, die Sonne gelegt haben, gedörrt und dann an ihrem Gürtel getragen haben, als der größte Ehrenschmuck. Ich habe so viel umgebracht. Und wie hat einer dieses schreckliche Übel bei den Dayaks gestoppt, der Kopfjägerei? Da war Ludwig Nommensen, der Sohn vom Schleusenwärter von Nordstrandisch Moor, als Kind verunglückt und ein Fuhrwagen fuhr über seine Beine und der Arzt sagt, er kann nie mehr laufen. Krüppel. Er sagt, Herr Jesus, wenn du mich noch brauchst, ich bin bereit. Der ging, Ludwig Nommensen. Die ganze feindliche Welt auf Sumatra. Der Zauberer wollte ihn vergiften, ist nicht gelungen. Da hat das Essen nicht ganz fertig gewesen, hat es am Hund gegeben, der Hund starb. Und der Ludwig Nommensen war ein ganz schlichter Christ. Da haben die ihn Götzenfest gemacht. Da waren 10.000 Bataks in der Ekstase und sind rumgerannt mit ihrem Speer. Der weise Mann muss sterben, der weise Mann muss sterben. Und dann sprang Nommensen vor die 10.000 und sagt, das ist nicht die Stimme Gottes, das ist die Stimme Satans. Ich bin gekommen, euch von der Liebe von Jesus zu sagen. Und der Durchbruch war geschehen. Wer kann denn sowas tun als Jesus durch schwache Menschen? Wir hatten eine Mitarbeiterin, eine Krankenschwester aus dem Hohenloschen. Nein, sie ist jetzt im Hohenloschen verheiratet. Die war eine der ersten, die hinausging, damals als die vielen Boat People dort mit ihren geflohen sind von Vietnam und die dann aufgenommen wurden. Da wurden riesige Flüchtlingslager auf den Philippinen gebaut. 10.000 Menschen, das waren also Vietnamesen, Laoten, Kambodschaner und so weiter, waren da zusammen. Und unsere Erna, eine erfahrene Krankenschwester, sagt, aber mit der Situation bin ich absolut überfordert. Da müsste ich Psychologe sein, um diese tiefen Verletzungen und diese schrecklichen Ängste, die Leute durchgemacht haben, auf dem offenen Meer, am Ertrinken nahe und die Kinder verloren und die schrecklichen Verhältnisse. Ich kann das alles nicht. Ich bin immer wieder am Ende und sage, ich fahre heim, ich kann es nicht. Dann weiß ich aber nur eins und das kam im Brief. Stark ist meines Jesu Hand und er wird mich ewig fassen, hat zu viel an mich gewandt, um mich wieder loszulassen. Mein Erbarmer lässt mich nicht, das ist meine Zuversicht. Ich weiß, dass Jesus mich an diesem Platz hingestellt hat und darum will ich dort bleiben. Das ist meine Aufgabe und das ist so wichtig, dass ich hier ihm diene. Ich würde so gerne jetzt mit dir, unsere Zeit läuft aus, ich würde mit dir die ganze Missionsgeschichte durchgehen. Da war noch nie ein Held dabei, noch gar nie. Das waren unbekannte, namenlose Leute. Die größte evangelische Kirche in ganz Kenia ist um die Jahrhundertwende gegründet worden von einem Mann namens Scott, der hat 14 Monate nur gelebt, ist 4000 Kilometer durch Kenia fast gerannt, weil er wusste, ich habe kurze Zeit. Und er ist gestorben. Und die ersten 15 sind alle gestorben. hat nie Frucht gesehen. Und heute ist die größte evangelikal bekennende Jesuskirche in Kenia. Weil das Jesus immer so macht, durch sein Kreuz hindurch. Ja, natürlich, da geht es nicht um Menschenstolz. Und jetzt, dass wir das Thema richtig verstehen, warum ich das so formuliert habe. Hoffentlich sucht ihr nie mehr in eurem Leben nach Großem. Nie mehr. Sondern nur noch, Herr Jesus, wo du mich brauchst. Ob ich Mutter bin in einer Familie, ob ich hier in einem Büro arbeite, ob ich in der Kirchengemeinde mitarbeite oder dort, ob du mich brauchst, hier in einem Dienst, ob ich hinausgehe. Es soll nur etwas für deine Sache und für dein Reich herauskommen. Ein mutmachendes Wort, ein ganz wunderbar mutmachendes Wort. Vielleicht noch ein Beispiel. Da gab es einen katholischen Predigt, so richtig evangelikal, klar. Aber in Russland hat der Patriarch ihm auch bald Schwierigkeiten gemacht. Dann ist er 2 Jahre in die Stille gegangen. Das war Johannes Kuschner. Und er war dann schließlich in Berlin in einer Bethlehemskapelle, heißt es mal so eine Kirche der tschechischen Flüchtlinge, der böhmischen Brüder, war der Pastor. Und da kommt eines Tages einer von der Gemeinde und sagt, Herr Pastor, Sie haben mal in der Predigt gesagt, ihr jungen Leute sollt in die Mission gehen. Wir wollten in die Mission gehen, wir sind zur Berliner Missionsgesellschaft gegangen, die Berliner Mission. Das war auch so eine schöne Gründung von Pastor Jennecke, aber die sagten, wir nehmen nur noch Leute mit Abi. Und wir sind Handwerker. Und da war der Johannes Kuschner so traurig, und das kann doch nicht wahr sein. Wo doch gerade solche Praktiker man braucht. Und dann hat er neben seinem Pfarramt her eine Bibelschule gemacht und hat 141 junge Leute ausgesandt. Und die ersten sind nach Kalkutta gegangen, hatten den Auftrag, sie sollten nach Burma zu den Karen-Stamm. Das ist heute ein ganz evangelikaler Stamm geworden, aber damals war es alles Heidentum. Aber die jungen Leute, die waren ganz wief und die waren wach. Und die haben vom Gasthof, wo sie wohnten, rausgeschaut und haben gesagt, das sind so Kanalarbeiter, die schaffen da im Graben ab, das sind keine Inder, die haben ganz dunkle Haut, die haben Schlitzaugen, was ist denn das? Und haben sie mit denen gesprochen, und sagen, wir kommen von den Bergen. Und was macht ihr, haben sie gefragt, sagen, wir bringen die Botschaft von Jesus. Sagt, kommt doch in unsere Taufe. Bei uns regiert der Teufel und die schwarze Magie und bei uns herrscht Blutrache und bei uns ist grausam, bringt doch uns das Evangelium. Und die waren top wie die jungen Leute. Die waren nicht verdreht durch eine lange Ausbildung. Das kann auch eine Gefahr sein. Und haben gehört, was Jesus will. Und dann sind sie hingegangen. Und es war ein schwerer Kampf. Da sind manche ums Leben gekommen. Der Teufel lässt sich seine Beute nicht so leicht aus der Hand winden. Das ist eine der schönsten Missionskirchen und dem Stamm der Kohls. Das waren Outcasts für die Inder. Die nahmen die gar nicht ernst, weil sie Bergstämme waren. Eine der schönsten Missionsgemeinden entstanden, weil Jesus das wollte und gemacht hat. Mensch, ein mutmachendes Wort. Mit Jesus gehen die Türen auf. Mit Jesus, du wirst manchmal durch Frustration gehen, aber du wirst erleben, er lässt dich nicht hängen. Er führt dich weiter. Das wirst du in all deinen Lebenskrisen merken. Ohne mich könnt ihr nichts und mit mir könnt ihr viel tun. Und noch ein kurzes letztes Wort. Das ist ein bestätigtes Wort. Ein bestätigtes Wort. Du, die ganze Geschichte der Mission, wo du auch hinsiehst, war immer dieses große Wunder, dass Menschen das gewagt haben und dann erlebt haben, wie Jesus sie führt. In unserem Bibelkreis hatten wir eins noch, als ich in der Gemeinde war, Apostelgeschichte gelesen. Und dann hat es uns immer wieder umgehauen. Wir wollten eigentlich rauskriegen, wie haben die missioniert, welche Methoden haben die angewandt und wie haben die das gemacht, dass damals in die Urchristengemeinde so schnell gewachsen ist. Wir wollen doch immer die Methode rauskriegen. Was war der Trick? Wie haben die es gemacht? Und da stand immer, und der Herr tat hinzu. Und der Herr mehrte das Wort. Und der Herr segnete die Gemeinde. Und der Herr, diesmal Apostelgeschichte. Das Wirken Gottes mit ganz schwachen Leuten, mit ganz schwachen Leuten, das ist seine Ehre, sein Stolz. Eine letzte Geschichte, aber es ist vielleicht am besten in der Illustration. Einer der größten Missionare ganz am Anfang dieser Missionsbewegung, der im 18. Jahrhundert erst begann, leider, weil die Christen vorher das gar nicht begriffen haben, obwohl es in der Bibel doch so deutlich drinsteht. So kann man ja am wichtigsten vorübergehen. Das war der Schuhmacher William Carey. Er hat eine Schuhmacherwerkstatt in England gehabt und hat da eine große Karte gemalt, eine Weltkarte, und hat er sich immer seinem Schuhklopfen da überlegt, da müssen wir eigentlich hin. Und der ist hinausgegangen in die Welt. 30 asiatische Sprachen hat er gesprochen. Der hat die Bibel in unzählige Sprachen übersetzt. Das war sehr schwierig. Als er draußen war, da fing das schon an, dass die ostindische Gesellschaft gar nicht wollte, dass er kommt. Die wollten ja nie Mission. Die Kolonialmächte haben immer gegen Mission gekämpft. Die haben das nie gefördert. Da hat man ja den Kolonialmächten noch viel jünger geschaut. Und dann konnte er nur in Serampo sein. Das war eine dänische Provinz. Und da ist eine Zelle des Reiches Gottes geworden. Und der William Carey wurde ein bedeutender Mann. Ungeheuer viel gewählt, Grammatiken geschrieben. Und er war bei einem Empfang des Generalgouverneurs von Indien, des englischen Generalgouverneurs. Und an der Tafel trifft er einen englischen General, hochdekoriert. Und der kommt zu und sagt, Herr Dr. Carey, ich höre, Sie waren Schuhmacher. Sagt er, nein, nein, ich war Schuhflicker. Noch viel, viel weniger. Und auf seinem Sterbebett haben die Leute gesagt, du hast doch unheimlich viel wirken können. Da sagt er, ich bin ein armer Wurm, redet aber von meinem Heiland, Jesus. Das ist das Wichtigste in deinem Leben. Wenn wir Jugendmissionskonferenz hier halten, dann soll das bei jedem durchs Herz durchdringen. Ohne Jesus nichts mehr, mein ganzes Leben. Und mit ihm, wie hat William Carey gesagt, der war ein Baptist, aber nicht mal die Baptistenkirche ging mit ihm. Die haben gesagt, er sei ein unverbesserlicher Fantast. Es war immer so, die Missionsleute waren immer Außenseiter. Die haben ihn verlacht. Und er hat gesagt, unternimm große Dinge für Gott, erwarte große Dinge mit Gott. Natürlich, wir wollen Großes erwarten, aber was in den Augen von Jesus groß ist. Wir wollen noch beten. Herr Jesus, gebrauche uns auch dazu, wo wir sind. Ohne deine Führung läuft nichts und können wir nichts. Danke, dass du das versprochen hast und dass dein Wort wahr ist und nicht trügt. Vom ersten bis zum letzten Satz in der Bibel. Ganz herzlichen Dank. Amen.